11.10.2011, 13.46 Uhr. Noch einmal das seltsame, immer wieder und M.E. immer gleich während des Anfalls im Kopf herumgehende Lied durch Aufschreiben festzumachen versucht. Under, while, längst, sonder, surprised. Von Klang und Rhythmus her nicht weit entfernt von an der Weser, unter Weser, aber keine Ahnung, ich krieg's nicht raus. Falls doch noch mal irgendwas wie Jesus Christus hat die Welt erlöst erkennbar wird, melde ich mich wieder. 12.10.2011, 14.44 Uhr. Chick, jetzt Schullektüre in Costa Rica. Bilder einer blau uniformierten Klasse, die unter Palmen sitzt und liegt und liest. In Baden-Württemberg dagegen läuft der Buchverkauf so schleppend, dass jugendliche Straftäter zur Lektüre verurteilt werden müssen. Buch kaufen, lesen, fünfseitige handschriftliche Inhaltsangabe und falls das nicht klappt, kann ich bis zu 4 Wochen Ungehorsamsarrest verhängen. Richter Hamann, Amtsgericht Reutlingen. Unglaublich gelacht beim FAZ-Interview. Monika Kunz? Wer ist Monika Kunz? Musste ich mir erstmal von Cornelius erklären lassen. 13.10.2011, 14.30 Uhr. 8 oder 9 Grad, Sonne scheint, gebadet. Lars und Julia schaffen es bis zum anderen Ufer. 15.10.2011, 12.02 Uhr. Middlesex hat viele postmoderne Elemente. Es gibt viele Signale, dass die Geschichte vom Erzähler erfunden wird, aber kein unmissverständliches Bekenntnis zum Realismus. Die Liebeshandlung ist in viel höherem Maß ein realistischer Roman, hat aber einen dekonstruktivistischen Subtext. Aber ich bin gern ein Rekonstruktivist, wenn das bedeutet, dass ich immer noch Geschichten darüber schreibe, wie Menschen heute leben und fühlen, sagt Jeffrey Eugenides und fährt fort. Wenn Rekonstruktivist hingegen einen Autor meint, der so tut, als hätte es das 20. Jahrhundert nicht gegeben, dann will ich keiner sein. Ich will den narrativen Pool des 19. Jahrhunderts zurück, aber nicht das 19. Jahrhundert. Im Gegensatz zu mir hat er vermutlich studiert. Aber Signale, dass die Geschichte vom Erzähler erfunden wird, Wahnsinn. Was werden Sie als nächstes herausfinden? 16.10.2011, 14.45 Uhr. Eine Sache, die ich trotz 100-maliger Stendhal-Lektüre wieder vergessen hatte. Die Travis-Bickle-Szene, der Bischof von Agde segnet den Spiegel. Zur Zeit des späten Goethe unvorstellbar. 18.10.2011, 12.45 Uhr. Mit der schweren Tasche auf dem Fahrrad ins Virchow-Klinikum. MRT für die OP, dann 4-Bettzimmer. Der links fragt, ob ich auch ein Bier will. Der gegenüber gibt für den Rest des Tages das Fernsehprogramm telefonisch an seine Frau durch. Liege nur rum, kann nichts machen. 19.10.2011, 11 Uhr. Auf Tag und Uhrzeit genau folgt der ersten OP nach 20 Monaten die zweite. Wieder kein Beruhigungsmittel, bitte, ich will das sehen. Die Gesichter, die Lampe, die Maske auf meinem Gesicht. Tief atmen. Dann ist die Maske weg und es sieht aus wie auf dem Jahrmarkt. Großes Gepiepse und Geblinke und Gerenne. Die Intensivstation, wie sich rausstellt, ist überbelegt. Das hier nennt sich Aufwachzimmer. Die ganze Nacht über, die in Wahrheit ein Nachmittag ist, bin ich damit beschäftigt, vorübereilende Pfleger und Schwestern um Wasser anzubetteln. Immer wieder die Frage, ob ich wisse, wo ich sei. Einmal sage ich Buchenwald, aber der Witz zündet nicht richtig. Ein Weißbekittelter meldet, es sei alles wunschgemäß verlaufen. Dann tauchen der Reihe nach C., Katrin und ein, wie sich später erweist, eingebildeter Cornelius auf, die sich abwechselnd als meine Lebensgefährten vorstellen, um eingelassen zu werden. C. möchte nicht mit einem Hut verwechselt werden. Katrin hat eine Pappschachtel im Arm, deren Inhalt sie mir nicht zeigt. Und jetzt vielleicht nochmal Wasser, bitte? In der SZ wird später stehen, Passig habe die Bronzefigur uninspiriert entgegengenommen und auf die Frage irgendeines Radios, ob dies der richtige Zeitpunkt für die Verleihung gewesen sei, weiß sie nichts zu sagen. Letztes Jahr, erklärt sie. Als der Preis verliehen wurde, gab es Chick noch nicht. Nächstes Jahr, wenn der Preis verliehen wird, wird es den Autor wahrscheinlich nicht mehr geben. Insofern, ja, geradezu der ideale Moment. Aber das ist mir wie immer erst eine Minute später eingefallen. 21.10.2011, 14 Uhr. 2 Tage nach der OP, erster Spaziergang zum nahen Plötzensee, fast einmal rum. Keine große körperliche Schwäche, seelisch auch nicht. Das MRT zeigt keinen leuchtenden Saum, alles erwischt, was sichtbar war. 22.10.2011, 12 Uhr. Aufenthaltsraum der Neurochirurgie, Korrektur der Korrekturen. Markus praktisch allein, ich ohne Überblick. 23.10.2011, 16 Uhr. Rudern auf dem See mit Freunden. Leider kann man mit den morschen Riemen nicht durchziehen. Aber schön ist der Dunst am Ufer am Abend. 24.10.2011, 7.12 Uhr. Traum. Arbeit am Roman in einer Jahrhundertwende-Villa an der Ostsee. C., Lektor, Cornelius, alle da. Kurz vor Sonnenaufgang sehe ich eine Reihe nackter alter Männer und Frauen durch ein Tor hinter der Villa zum Strand hinuntergehen und im eiskalten Wasser baden. Sofort laufe ich zu meinen Freunden. Zwischen grauen Sandburgen stehen sie am Strand, trinken und feiern, in Gespräche versunken. Ein DJ legt auf. Baden, rufe ich, man kann baden. Da taucht neben mir ein ganz in Schwarz, fast wie ein Schornsteinfeger gekleideter, hagerer Mann auf. Neben ihm sein kleiner, schweinsgesichtiger Sohn, genauso gekleidet. Beide strecken mir eine Hand entgegen. Wir kommen, sie zu holen, sagen sie. Die Plötzlichkeit ihres Auftauchens überrascht mich. Nicht der Zeitpunkt, allein die Plötzlichkeit. Und während ich noch überlege, ob aus der Formulierung des Holenkommens nicht auch ein Irgendwohinbringen folgen müsse, im schlimmsten Fall in ein von mir immer abgestrittenes Jenseits, versuche ich, meine letzte große Erkenntnis in die Welt hinauszuschreien. 2 Schwarze! Und sie kommen! Und sie... Aber meine Stimme ist schon auf stumm geschaltet. Noch stehe ich zwischen meinen Freunden, aber sie hören mich nicht mehr. Ich bin für immer verschwunden im Dunkel. In genau diesem Moment unterbricht die Morgenvisite den Albtraum. Die Fragen nach meinem Befinden kann ich nur stammelnd beantworten. Der Stationsarzt fragt die Schwester, ging es ihm sonst denn gut? 15 Uhr. Gespräch mit der Study Nurse. Möglichkeiten der Weiterbehandlung. Man bevorzugt Celebrex in Verbindung mit niedrig dosiertem Temodal, metronomisches Schema. Ich sehe die Urlaubsbräune auf ihrem Knie und denke, ich will noch mal ans Meer. 17.10 Uhr. Dann mit dem Rad zu C. Das Davonstehlen aus dem Krankenhaus hier etwas einfacher als im Friedrichshain. Der Albtraum vom Morgen hängt mir immer noch nach. Ich erzähle ihn C., vermutlich der einzige Mensch, der weiß, was in mir vorgeht. Natascha vielleicht auch. Und, wenn ich das richtig gelesen habe in ihrem Gesicht, die Study Nurse. Berufserfahrung. 25.10.2011, 13.30 Uhr. Strahlentherapeut Dr. Badakshi, der wirkt, als ob er Studien zum Frühstück esse, möchte mir stereotaktisch weitere 50 Gray zu den 60 Gray vom letzten Jahr hinzustrahlen, in 13 Portionen à 3,8 Gray. Nicht großflächig diesmal, sondern mit einem Saum weniger Millimeter um das entfernte Rezidiv herum. Empfehle wegen Nebenwirkungen kaum einer, nur 2 Stellen in Deutschland, er sei eine davon. Nekrosen, klar. Aber Nekrosen sind für Muschis, so Badakshi sinngemäß. Auf ein paar Millimeter mehr oder weniger komme es bei einem Hirn wie meinem jetzt auch nicht mehr an. Ein Arzt, der offenbar gern bestrahlt. Und da ich ein Patient bin, der gern bestrahlt wird, sind wir uns rasch einig. Außerdem neigt er zum Temodal One Week On, One Week Off Schema, wie mein Onkologe auch. 19 Uhr. Besuch Joachim. 26.10.2011, 16.24 Uhr. Entlassung. Sage, dass mich jemand abholt und fahre mit dem Fahrrad nach Hause. Brötchen kaufen, Postkasten leeren. Als Folge der OP scheint sich mein Sichtfeld noch einmal verkleinert oder verändert zu haben. Dort, wo vorher nichts war, ist jetzt wieder etwas. Etwas Falsches allerdings. Persistierende Bilder, teilweise von der Gegenseite rübergespiegelt. Mal sieht es aus wie eine Wasserpfütze, die neben mir dahin gleitet, dann wieder, als könne ich durch den Boden ins Untergeschoss sehen. Und von X-Ray-Man zu Moron-Man ist es nur ein winziger Schritt. Einmal stehe ich an der Ampel und auf der anderen Straßenseite, perspektivisch verkleinert, eine Frau. Im nächsten Moment ist sie lebensgroß an meiner Seite und als ich loslaufe, geht sie 5, 6 Schritte neben mir her. Mit der linken Hand wedle ich die Gespenster weg. Vorteil Berlin? Auf der Torstraße bin ich unter den Gestörten nur Mittelfeld. 16.59 Uhr. Aus juristischen Gründen steht im Impressum meines Blogs meine Postadresse mit dem Zusatz »Keine Anfragen«. »Keine Anfragen«, für alle, die Schwierigkeiten haben, das zu verstehen, bedeutet »Keine Anfragen«. Wenn Sie sich von mir Antworten auf Fragen erhoffen, schreiben Sie mir nicht. Ich habe keine Zeit. Wenn Sie sich für den einzig richtigen Regisseur für die Verfilmung von Chick halten, wenn Sie sich beschweren wollen, dass ich auf Ihren letzten Brief nicht reagiert habe, wenn Sie mir, es geht um Leben und Tod, das abermalige gründliche Studium Ihrer Website anraten, welche empfiehlt, getrocknete Apfelsinenkerne zu essen, mein Handy gegen ein Festnetztelefon auszutauschen, Energiesparlampen in Kopfnähe auszuweichen, schreiben Sie mir nicht. Wenn Sie durch Rieke Gerd Hamer grünen Tee und Himbeeren geheilt worden sind, wenn Sie einen frankierten Briefumschlag beilegen wollen, wenn Sie Jesus oder 28 andere namenlos bleiben müssende Exzellenzheiler kennen und schätzen gelernt haben, freuen Sie sich an Ihrem Glück. Ich freue mich mit Ihnen, aber schreiben Sie nicht. Und wenn Sie einem einstündigen Beitrag des Qualitätssenders ARD zur besten Sendezeit entnommen haben, dass Handauflegen nun kraniosakrale Therapie heißt und von Schulmedizinern erfolgreich gegen Hirnkrebs eingesetzt wird, verlangen Sie Ihre GEZ-Gebühren zurück. Aber schreiben Sie nicht. Und schreiben Sie mir vor allem nicht, wenn Sie irre sind. Sie sind irre, wenn Sie vor 1993 geboren sind und der Brief, den Sie mir schicken wollen, mehr als 2 DIN-A4 Seiten umfasst, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Das traurige fehlende Prozent ist ein Strafgefangener. Spanien, Drogen, 9 Jahre, der mir aufgrund einer Verwechslung schreibt, Grüße und viel Glück an dieser Stelle, aber ich war nie in Spanien. Aber alle anderen Mentalhypnotiseure, Naturkostler, Homöopathen und Kokovoristen, sparen Sie sich die Mühe. Um mir mitzuteilen, dass Sie meinen Blog nicht gelesen haben, gibt es subtilere Methoden, durch Schweigen zum Beispiel. Und wenn Sie mit dem Begriff Irre nichts anfangen können, kann ich es für Sie auch noch einmal blumiger ausdrücken. ICD-10, F70 bis 79. Persönliche Kennzahl suchen Sie sich. Danke für die Aufmerksamkeit. 17.30 Uhr. Und jetzt keine Missverständnisse, bitte. Ich bekomme gerne Post. Mehr als 9/10 meiner Post kommt von Nicht-Irren. Freundliche Grüße aus Südamerika, Hongkong und Marzahn-Hellersdorf. Ein Familienfoto mit Rollstuhl in der Mitte, eine Einladung aus der deutschen Botschaft in Kigali, wenn Sie mal Urlaub in Ruanda machen, ein Brief aus dem deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, freut mich alles wahnsinnig, hat mich wahnsinnig gefreut. Nur, dass mir leider auch hier die Zeit zum Antworten fehlt. Danke nochmal. 19.45 Uhr. Melancholia, 10 von 10 Punkten. Und noch einen Zusatzpunkt fürs Happy End. Groß und grün und strahlend. So ist das. Genau so. Noch nie so erlebte Übereinstimmung zwischen filmischer und subjektiver Realität. Urteil deshalb möglicherweise getrübt. Aber einmal mit Charlotte Gainsbourg auf einer Terrasse sitzen, über kegelförmig geschnittene Bäume aufs Meer schauen und frühstücken? Oder noch besser stehen? Richtig Gainsbourg ist Gainsbourg ja erst, wenn sie steht. 28.10.2011, 14.03 Uhr. Natasha Little singt Purcell. 29.10.2011 16 Uhr. Sonnenschein, Plötzensee, Stendal. Drei- oder viermal weht der Hauch mich an. Die ersten Male kann ich ihn niederkämpfen, dann, während ich mit Julia im Restaurant sitze, Anfall. Auslöser die Musik im Hintergrund. Reggae, Textschleife. Meine Haltung zerbröselt. Aura, Aurora. Wusste ich gar nicht, dass das zusammenhängt. Die Göttin der Morgenbrise, der Hauch, der Windhauch. Schwer zu beschreiben. Hauch ist schon nicht ganz falsch. Ein Windhauch im sich zusammenkrampfenden Gehirn. Am schlimmsten der Hall auf der Stimme, die sich selbst reproduzierenden Textbausteine, die ich für meine Gedanken zu halten geneigt bin. Weht der Wind zu lange, folgen Depersonalisation und Derealisation, dann schwindet alles dahin. Kein Ich, kein Ding, kein Gefühl. Was nicht anstrengend ist. Anstrengend ist das anschließende sich wieder materialisieren müssen, der graue Geschmack der Baumwipfel am Abend. Seit 2 Wochen suche ich nach besseren Worten, vergeblich. Vielleicht, weil im zu beschreibenden Moment kein Beschreiber mit dabei ist. Man steht am Eingang zur Hölle, sieht Feuer und Flammen, spürt keine Wärme und kratzt sich am Kopf. Sehr korrekte und umfassende Schilderung der Symptome auf Wikipedia. 16.22 Uhr. Dabei erstes klares Gefühl von Ich-Verlust in diesem Block, ja schon im Mai 2010, über ein Jahr vor dem ersten Anfall. Damals, wenn ich das richtig erinnere, noch eine Frucht angestrengten Nachdenkens. Und noch früher? Beim Exorzismus mit Cornelius, als die Personalpronomen Ich und Mich um keinen Preis aufs Papier wollten. 30.10.2011 11.40 Uhr. Interviewanfrage eines Journalisten, der einen Bericht vom Tod seiner Schwester anfügt. Lese ihn mit großen Unterbrechungen. Zum ersten Mal ein Eindruck davon, was das hier für eine Zumutung für meine Angehörigen und Freunde darstellen muss. Lange darüber nachgedacht, das Block abzustellen. C. schüttelt den Kopf. 31.10.2011 6.50 Uhr. Der Windhauch treibt mich schon vor Praxisöffnung zum Neurologen. Als ich nicht mal mehr das Wort Depersonalisation aussprechen kann, schiebt er mir eine Packung Kleenex rüber. Nächster Versuch. Frisium 10, 111. Kepra 1500, 101. Lamotrigin 25, 001. Neben einer langen Liste üblicher Nebenwirkungen listet Lamotrigin die originelle Aussicht auf Tod durchs Lyell-Syndrom auf. 11.15 Uhr. In der Revisionsfrage hat ein externer Korrigierer an absolut entscheidender Stelle 7 statt 17 in den Text eingetragen. Primzahlenzerlegung. Lektor angerufen, nicht da. Verlag angerufen, Druckmaschinen laufen seit heute Morgen. Zusammenbruch. 5 Minuten später Rückruf, ein zweiter Externer habe es noch bemerkt und die Zahl in letzter Sekunde in die 17 zurückverwandelt. 4.11.2011, 15.45 Uhr. 2 Tage ohne Anfall, ohne Aura. Ob die neue Sicherheit in dieser Welt medikamenteninduziert oder nur eingebildet ist, egal. Neue randomisierte, placebo-kontrollierte Studien scheinen die Wirkung des Lamotrigin bei Depersonalisation nicht zu bestätigen. Heute Morgen den nächsten Roman begonnen. Arbeitstitel Mercer 5083. Science Fiction. Material gesichtet und zusammengekloppt. 55.000 Zeichen. Nochmal so viel und es geht vielleicht als Novelle durch. Passig, der ich das Projekt vor 2 Jahren schon einmal gezeigt hatte, nannte es reine Scheiße und nennt es noch heute so. Roadmovies nie verstanden, spätestens nach 3 Kapiteln weiß man, da kommt nichts mehr, war ihr Urteil zu den Plüschgewittern. Warum schreibst du sowas zum Van Allen-Gürtel? Auch nicht schlimmer als Plüschgewitter zu Chick. Und zu Sand? Der Mittelteil ist Mist, dann wird es ganz gut. Und jetzt also reine Scheiße. Das sind selbst für Passig harsche Worte. Aber irgendwas muss ich ja machen. Ich kann hier nicht rumsitzen. Noch 12 rezidivfreie Wochen und das Ding könnte fertig sein. 20 Uhr. Zum ersten Mal wieder Fußball in der Halle in Marzahn. 6.11.2011, 20 Uhr. Grizzly Man von Herzog. Wie Herzog der Hinterbliebenen am Ende rät, die Kassette mit den Schreien der von Bären gefressen werdenden Treadwell und Huguenot zu verbrennen. Das dürfen sie sich niemals anhören. Kein Bild, kein Ton. Nur der Gerichtsmediziner, der erklärt, was seiner Meinung nach auf dem Band zu hören gewesen war. Der Mann, der die Frau bittet, wenigstens sich selbst zu retten. Das Gebrüll und wie die Frau dem Bären, der Treadwell zerfetzt, mit der Bratpfanne auf den Kopf haut. Völlig wahnsinniger Film. Als ich noch in Nürnberg studierte, hörte ich einmal in der Nacht einen Schrei, der mir durch Mark und Bein ging. Ich öffnete das Fenster und lauschte in Dunkelheit und Stille. Jemand, der es auch gehört hatte, rief die Polizei. Uniformierte stiegen in den Park hinunter, fanden aber nichts. In der Zeitung am nächsten Tag stand auch nichts. Nie wieder etwas Vergleichbares gehört. Aber dass man einen bestimmten Schrei tatsächlich nicht mit den Ohren, sondern mit den Knochen hört, wusste ich bis da auch noch nicht. Mark und Bein. 8.11.2011, 13.30 Uhr. Erste von 13 Bestrahlungen, A3,8 Gray. Dreiteilige Maske, die den Kopf fixiert, zuletzt ein weißes Netz, das die Nase platt drückt und das Öffnen der Augen verunmöglicht. Millimetergenau festgeschnallt auf einem per Fernbedienung herumgeschwenkt werdenden Metalltisch. Trügen die Assistentinnen noch kleine Lederpeitschen, wäre man rechtschaffen verwirrt. Im Gegensatz zum Klinak 3 macht Novalis nur unspektakuläre Geräusche. Woher das Gerät seinen Namen hat, kann mir keiner sagen. So bahnbrechend waren Novalis naturwissenschaftliche Entdeckungen dann ja auch wieder nicht. Etymologie de Novali, die Neulandroden? So kann man den Vorgang im Hirn da natürlich auch nennen. Die von den Strahlen in freie Radikale gespaltenen Wassermoleküle zerschneiden die DNS in den Zellen, wodurch weitere Teilung verhindert wird. Da gesunde Hirnzellen sich beim Erwachsenen ohnehin nicht teilen, egal. Nur die Krebszellen, nicht wahr? 15.45 Uhr. Zweimal mit den Tagesthemen telefoniert. Nach meinen schlechten Erfahrungen zuletzt verlange ich eine Zusicherung, dass sich das Interview ausschließlich um Literatur drehen wird. Kein Problem. Das ist man mir auf Anfrage sogar schriftlich zu geben bereit. Und kein Schnittmaterial, ich fahre keine Rolltreppen rauf und runter. Auch kein Problem. Nur ein Studio, zwei Sessel, der Interviewer und Sie. Und man darf mich für naiv oder vollkommen verblödet halten, aber erst in diesem Moment wird mir klar, worauf das hinausläuft. Denn selbstverständlich wird es ein Voice-Over geben. Und dass da kein Klagenfurt-Porträt-ähnlicher Unfug wie »Armer Hirnkranker schreibt sein letztes ergreifendes Buch« herauskommt, kann und will man mir nicht garantieren. Weder schriftlich noch sonst wie. Zweimal fällt der Satz, man sei ein hochseriöser Sender. Ein Qualitätsmedium, Herr Herrndorf, Sie kennen uns. Wo kommen wir denn hin, wenn der Betroffene jetzt den Beitrag über sich selbst rückkontrolliert? Sowas hat man ja in 100 Jahren Öffentlich-Rechtlichem noch nicht gesehen. Stellen Sie sich vor, ein Politiker würde... Ja, der hat aber auch ein Anliegen. Sie haben auch ein Anliegen. Sie wollen Bücher verkaufen. Ja, nein. Jedenfalls nicht so dringend, dass ich dafür die hier diskret und offenbar für die meisten Journalisten zu diskret gezogene Grenze zwischen Blog und Marketing platt machen würde. Danke und auf Wiederhören. Überflüssig zu erwähnen, dass in der Qualitätsredaktion bis jetzt noch keiner das Buch bis zum Ende gelesen hat. Wieder 2 Stunden Lebenszeit sinnlos vertan. Jetzt ist endgültig Schluss. Dann doch lieber gleich RTL Explosiv, die müssen sich wenigstens nicht den ganzen Tag vormachen, einem vor Jahrzehnten schon in die Tonne gekloppten Rundfunkauftrag zu genügen. Und jetzt Werbung.